Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verhört. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute spreche ich mit Jonas Keil. Er ist Gründer von Nilo Health und gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Unternehmen dabei, mentale Gesundheit am Arbeitsplatz greifbarer und vor allem zugänglicher zu machen. Wir sprechen heute darüber, warum psychische Belastungen längst kein Randthema mehr sind, weshalb Prävention häufig zu spät beginnt und welche Verantwortung Kanzleien und Unternehmen heute eigentlich tragen. Freut euch auf ein Gespräch über mentale Gesundheit, über Vertrauen und über die Frage, wie Kanzleien und Unternehmen ganz allgemein gesunde und leistungsfähige Arbeitsumgebungen schaffen können. Mein Name ist Florian D. Weber. Ich bin Host und Moderator von Verhört und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch mit Jonas Keil.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Genau, wir haben das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz und mit Nilo ist der Grundgedanke einfach, dass wir Unternehmen helfen, gesunde, resiliente, produktive, sagen wir mal, Kulturen und Mitarbeitende und eine Umgebung zu schaffen, wo das funktioniert und die Mitarbeitenden zu unterstützen, dass sie das auch bleiben. Und wie wir auf das Thema gekommen sind, war auch so ein bisschen, wie das so oft ist, ein bisschen persönliche Hintergründe. Ne? Ein sehr guter Freund von mir, der hatte damals recht stark Depressionen. Ich habe das hier in Berlin mitbekommen, einfach wie schwierig das war, einen Therapieplatz zu finden, monatelang. Punkt eins, Punkt zwei, aber auch das Thema Stigmatisierung, wie schwer es war für ihn darüber zu reden, mit den Freunden, sogar den besten Freunden darüber zu reden. Und das war damals so der Punkt, dann zu sagen, hey, dieser Markt, passende Unterstützung in herausfordernden Zeiten zum Thema mentale Gesundheit zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Fast überall in Deutschland sehr lange Wartezeiten, sehr intransparenter Markt. Man weiß nicht, wo man hingehen soll, wie und was. Und gleichzeitig natürlich immer noch sehr stigmatisiert, insbesondere damals 2019, als wir gestartet sind. Genau, und das war dann der Stupser, um sich dem Thema im Detail zu nähern. Und wir haben dann natürlich sehr, sehr schnell gemerkt, das ist für die einzelnen Personen eine große Herausforderung, aber natürlich dann auch übertragen auf die Unternehmen. Ne, wenn man sich anguckt, Krankentage haben sich verdoppelt in den letzten 20 Jahren, Burnout-Raten schießen überall nach oben. Also es ist ein Thema, das einfach viel, viel präsenter auch geworden ist für die Unternehmen und da ist einfach ein großer Need da. Und vielleicht ein letzter Satz, wir sitzen da natürlich so charmant in der Mitte, also bieten den Mitarbeitenden dann diese schnelle, einfache, kostenlose Unterstützung und helfen dadurch natürlich den Unternehmen einfach gesund, resilient zu sein, Fehltage zu reduzieren etc.
Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal hier im Podcast gesagt und bin total interessiert, wie deine Einschätzung dazu ist. Denn auch unser Bundeskanzler Friedrich Merz hat dazu ja einen Take gemacht, was Krankheitstage angeht und was Arbeit und Produktivität angeht. Ich fasse es mal so zusammen, wie ich es gerade noch im Kopf habe. Also er ist der Meinung, dass wir in Deutschland alle mal wieder ein bisschen mehr arbeiten müssten und dass wir so ein bisschen zu viel krank sind. Was macht das mit dir, wenn du sowas hörst?
Also ich verstehe auf der einen Seite, wo er herkommt. Ich habe schon auch, das muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, ganz viele, also wir sprechen natürlich mit Hunderten von Unternehmen jede Woche. Mhm. Und da sprechen wir auch mit Werksleitern, Werksleiterinnen, mit irgendwie Geschäftsführern. Und es gibt natürlich einen kleinen Teil, wo das vielleicht zutrifft, wo man das Gefühl hat, es fehlt oft, ja, so ein bisschen eine Motivation, eine Leistungsbereitschaft. Das ist einfach Feedback, das ich ganz viel auch in Gesprächen höre. Ne? Das ist so ein kleiner Teil und der ist irgendwie da, aber es wird dann medial, wie jetzt in der Diskussion dahingestellt, es ist das natürlich der große Treiber und das ist der Hebel, den wir haben, damit wir nach vorne kommen als Land. Und da würde ich ganz stark widersprechen. Also ich würde es nicht sagen, das ist gar nicht existent und das ist nicht da. Das kommt in den Gesprächen schon sehr, sehr häufig vor. Aber wir, und das ist natürlich das, wofür wir mit für Nilo stehen, ist, dass man einfach einen sehr, sehr großen Hebel dadurch hat, wenn man Menschen hilft in dieser aktuellen Situation. Ne? Also Schritt zurück, Man sieht einfach, dass die Phase und die Zeit in den letzten Jahren für Menschen deutlich belastender ist, ne? Auch wenn man sich globale Krisen anguckt, die Unsicherheit, die aktuelle wirtschaftliche Lage, das ist natürlich für viele Menschen eine große Herausforderung. Dazu der technologische Wandel, AI, was passiert mit meinem Job, ich muss mich verändern und so weiter, ne? Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die einen Einfluss darauf haben, wie es den Menschen geht. Und wir glauben natürlich, dass ein großer Faktor diese Einflüsse sind. Und wir wollen jetzt den Mitarbeitenden helfen. Wie kann ich besser damit umgehen? Wie kann ich als Mitarbeitende besser mit diesen Sachen umgehen? Vielleicht manche Sachen auch nicht so persönlich nehmen, mich besser davon abgrenzen, passende Unterstützung bieten und natürlich auch den Unternehmen helfen, wie ich vielleicht eine Umgebung schaffen kann, wo das Thema nicht so stigmatisiert ist, wo die Leute proaktiv Themen ansprechen, wo ich als Führungskraft vielleicht auch lernen kann, wie kann ich denn den Mitarbeitenden unterstützen, wenn der eine herausfordernde Zeit hat und so weiter und so fort. Das sind die Hebel, die wir sehen. Und deswegen zusammenfassend zu deinem Punkt, ich glaube, der große Treiber ist nicht das, was du am Anfang angesprochen hast. Der große Treiber ist natürlich, die Leute sind mehr belastet, wie können wir die Leute besser unterstützen? Und ein kleinerer Treiber ist definitiv das, was du gesagt hast, aber darauf würde ich jetzt nicht den Fokus legen. Ja. Aber es ist schon spannend, dass es schon häufig in Gesprächen teilweise aufkommt. Ja.
Es ist so interessant, weil ich würde behaupten, dass Friedrich Merz mit dieser Aussage nicht alleine ist. Und es ist natürlich einfach, da mit dem Finger jetzt auf ihn zu zeigen, weil er natürlich eine ganz andere mediale Reichweite hat. Aber ich würde schon behaupten, dass wenn ich mich mit meinen Eltern unterhalte, dass sowas durchaus auch mal vorkommt, dass man sagt, ja, man muss halt mal die Zähne zusammenbeißen oder da muss man halt mal wieder ein bisschen mehr tun. Oder auch diese Lifestyle-Teilzeit-Debatte, das ist ja nicht eine Person oder ein Flügel einer Partei, die das treibt, sondern das ist ja so ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ich stelle mir dann aber natürlich schon auch ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt über diese globalen Krisen gerade gesprochen haben, die du nennst, und die sind ja namhaft, sind ja unglaublich viele, da stelle ich mir zwei Fragen eigentlich. Das eine ist es tatsächlich mehr als früher? Also ist es mehr, als wenn wir Anfang der 2000er zurückdenken, wo 9/11 war, die Kriege, die in der Folge geführt wurden, oder ist die Wahrnehmung einfach eine andere? Hast du da ein Gefühl?
Das ist super. Also das ist eine super spannende Diskussion, wo du am Ende des Tages auch kein richtig oder falsch hast, einfach verschiedene Perspektiven drauf hast. Erstmal, was natürlich Fakt ist, ist, dass wenn wir uns Messungen angucken, was Krankentage angeht, was Belastungen, sagen wir, gefühlte Belastungen angeht, dass die Leute mehr strugglen, so, ne? Ja. Also, dass das irgendwie nach oben geht. Auch wenn du dir in vielen Ländern Suizidraten auch bei jüngeren Leuten anguckst, Angstzustände, Depressionen haben, das geht alles nach oben. Jetzt ist die Frage, warum, ne? Und die leichte Antwort ist wahrscheinlich oft so, ist ja genau das, was du ansprichst von vorher. Es gibt weniger Resilienz, vor allem bei jüngeren Generationen, ist keine Resilienz mehr da, die Leute können nicht mehr mit Stress umgehen. Das ist natürlich oft so die leichte Antwort. Und wahrscheinlich ist die Antwort super vielschichtig und ein großer Teil ist definitiv, glaube ich, schon, dass vor allem natürlich durch Social Media, durch die Medienlandschaft diese ganzen Themen, die es vielleicht schon immer gab, wie du sagst, aber dass die einfach deutlich präsenter sind und dass sie natürlich deutlich verstärkt werden. Ne? Wenn ich jeden Tag auf Instagram, auf Twitter in meiner Blase bin und jeden Tag aus dem Nahostkrieg und so weiter und so fort die Bilder angezeigt bekomme, dann ist das für mich natürlich viel, viel präsenter, als das vielleicht vor 20 Jahren, wenn ich einmal abends um 8 Uhr die Tagesschau kurz angeguckt habe. Ne? Und dann gab es diesen einen kurzen Clip und jetzt bekomme ich das von früh bis abends natürlich hingespielt. Und ja, da gehen ja schon mittlerweile, ich meine, ich weiß nicht, ob du das diese ganzen Bücher von Jonathan Haidt, The Anxious Generation und so weiter kennst, wo es natürlich viel in die Richtung geht, insbesondere durch Social Media, auch dieses Phänomen so ein bisschen Helikoptereltern, was dazu geführt hat die letzten Jahre, dass Jugendliche, junge Erwachsene deutlich ängstlicher sind, einfach viel mehr Angst haben, viel mehr Unsicherheit, also stark durch Social Media, aber auch durch dieses beschützende Element, ne? Also immer keine Risiken mehr eingehen als junge Menschen, lieber das Kind schützen, dass das schon Faktoren waren, die da Teil beigetragen haben, dass junge Menschen mehr Angst haben, ein bisschen resilienter sind. Also man sieht, ich umrund gerade so ein bisschen das Thema, dass es wahrscheinlich schon einen kleinen Teil gibt, der sagt, die jungen Menschen sind einfach auch gerade mehr ängstlich, ein bisschen unresilienter, aber das sind natürlich dann auch Faktoren wie Social Media, globale Krisen, die das treiben. Ne? Also es hängt ja auch alles am Ende des Tages zusammen. Mhm. Die Antwort ist sicher nicht, ihr müsst einfach härter arbeiten und mal die Arschbacken zusammenkneifen. Ne? Die Antwort ist wahrscheinlich eher auch eine gesellschaftliche, eine politische, wie schafft man es, einen besseren Umgang zu finden mit solchen Medien, wie schafft man es auch, ja, den jungen Leuten besseren Umgang damit beizubringen und so weiter und so fort. Ja.
Ja, das Interessante daran wiederum ist dann, finde ich, dass so diese ganz großen Probleme letztendlich, ja, und jetzt versetze ich mich wieder in die Situation der Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern natürlich irgendwie ausgelagert werden, weil du hast gerade schon angesprochen und da gucken wir gleich drauf. Es geht darum, eine Umgebung zu schaffen. Und zeitgleich kann ich mich ja als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin aber auch dahinstellen und sagen, nee, das ist doch nicht meine Aufgabe. Also es ist doch jetzt nicht meine Aufgabe, für die mentale Gesundheit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sorgen. Dafür gibt's doch eigentlich ausgebildete Leute. Dafür gibt's Therapeutinnen und Therapeuten. Dafür gibt's Kliniken und so weiter. Das kann doch jetzt nicht meine Aufgabe als Arbeitgeber sein, oder?
Man kann die Position einnehmen. Gebe ich dir recht, man kann argumentieren, hey, das ist doch eigentlich Aufgabe der Gesellschaft, also Stichwort des Staates, des Gesundheitssystems und so weiter und so fort. Gleichzeitig wissen wir haben eine Situation, wo wir deutlich zu wenig Kassensitze haben, super lange Wartezeiten auf den Therapieplatz und Leute, die einen haben wollen, keinen bekommen. B, das Thema Prävention in, sagen wir mal, unserem Gesundheitssystem eigentlich keinen Platz hat. Ja, das heißt eigentlich nur, wenn ich wirklich eigentlich schon in meiner Depression und meinem Burnout bin, dann könnte ich eigentlich im Gesundheitssystem eine Diagnose bekommen und einen Therapieplatz. Das heißt, wenn man diese zwei Punkte nimmt, dann ist natürlich das Gegenargument einfach zu sagen, ja, schön und gut, auch wenn du denkst, das sollte das Gesundheitssystem lösen. Du hast als Unternehmen natürlich aktuell ein großes Problem. Also Leute fallen länger aus, wenn ich zum Beispiel Burnout habe, andere mentale Krankheiten, sind das oft Langzeitausfälle, ne? 3, 4, 5 Monate, wo dann die Leute klassischerweise ausfallen. Das heißt, wenn ich als Unternehmen natürlich in dieser Situation bin, kann es dir schön gesprochen, ja, scheißegal sein, ob das jetzt deine Verantwortung ist oder nicht, sondern du willst natürlich schauen, wie bin ich jetzt als Unternehmen, wie werde ich leistungsfähiger, ne? Wie bringe ich meine Leute wieder in eine Situation, dass sie gut funktionieren, dass mein Unternehmen läuft. Also das aus einer rein rationalen Sicht. Aber sind wir mal ehrlich, natürlich gibt es noch viele andere Faktoren. Also viele in der Geschäftsführung, in Führungskräften oder auch bei Familienunternehmen, die wollen natürlich auch eine Firmenkultur haben und die wollen ein Unternehmen schaffen, das die Leute nicht krank macht. Bestenfalls habe ich ein Unternehmen, wo die Leute reingehen und wenn die rausgehen, geht es dem besser oder zumindest mal nicht schlechter. Aber wenn ich ein Unternehmen habe, wo die Leute reingehen und jedes Mal, wenn sie rauskommen, geht es den Leuten schlechter, das ist ja scheiße. Ne? Also da, das ist ja keine Kultur eigentlich, in der man Lust hat zu arbeiten oder die man gründen will. Ne? Und die meisten Firmen und auch die meisten Firmenverantwortlichen, C-Level, mit denen wir im Kontakt sind, die wollen eigentlich eine Arbeitsumgebung schaffen, wo die Leute Lust haben zu arbeiten, wo es den Leuten gut geht, wo die Leute motiviert sind und wo sie auch unterstützt werden.
Ne? Ja, es ist ja genau der Aspekt. Also ich glaube, da würde mich jetzt wundern, wenn jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern da eklatant widersprechen würde, weil das ist ja genau so. Also natürlich profitiere ich als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin im besten Fall direkt davon, dass es den Leuten gut geht, dass die gerne in die Kanzlei kommen und ihre Arbeit machen und sich idealerweise auch am Freitagabend schon auf Montag freuen. Weiß nicht, ob es da jemanden gibt, aber das ist ja der Best Case. Und zeitgleich ist aber natürlich irgendwie ja auch die Frage, wie kriege ich das im Alltag unter? Jetzt hast du gerade gesagt, du sprichst viel mit Firmeninhabern, mit Personalabteilungen wahrscheinlich auch relativ viel. Wie kommen die auf dich zu? Mit welchen Fragestellungen kommen die auf dich oder auf Nilo zu?
Ja, es gibt verschiedene Situationen, wo das passiert. Ich glaube, das Klassischste, um es einfach mal so zu sagen, ist wirklich, hey, wir haben einfach super viele steigende Krankentage, Burnout-Raten und wir wollen da was tun. Ne? Und dann ist natürlich, wenn ich das jetzt in Google eingebe, Burnout reduzieren im Unternehmen, dann ist Nilo wahrscheinlich das Erste, was da auftaucht und dann kommen die mit uns in Kontakt. Ne? Andere klassische Punkte, Es sind natürlich solche Sachen wie, dass das auch von Mitarbeitenden getrieben wird. Das ist schon auch ein spannender Punkt, ne? Es werden ja immer mehr Umfragen gemacht und solche Geschichten, dass da natürlich dann aufkommt, die Leute sind mehr belastet, das Thema kommt häufiger auf. Und insbesondere bei jüngeren Leuten hast du natürlich eine viel höhere, sag mal, Erwartungshaltung, dass der Arbeitgeber auch was in dem Bereich macht. Also dieses, das Thema ist nicht mehr so stigmatisiert bei den jungen Leuten und dadurch natürlich auch so dieses, ein bisschen die Erwartungshaltung, mein Arbeitgeber sollte sich um das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz kümmern. Ja. Aber dieser erste Punkt ist schon der größte Punkt, so hey, wir merken einfach, die Leute brennen aus, wir merken, unsere Krankentage geht hoch, was können wir jetzt dagegen tun und wie könnt ihr uns bei dem Thema helfen, ne?
Aber das ist ja schon mal total cool, wenn Leute aktiv anfangen zu googeln, zu suchen und zu schauen, okay, was kann ich machen? Du hast es schon, finde ich, schön angesprochen.
Ich muss nur als ein ergänzender Punkt, ne, weil du sagst, das ist ganz schön. Es ist schon oft so, dass irgendwie auch was passieren muss, dass dann wirklich so dieser, ne, da ist jemand aus dem Führungskraft oder dann vielleicht jemand aus dem Management oder ne, wirklich die mit Burnout ausfallen und dann plötzlich, okay, jetzt müssen wir was machen. Ne? Also es ist schon oft so dieses, obwohl es schon immer da ist, muss es dann oft so einen Auslöser geben, dass man so, okay, jetzt gucken wir uns das doch mal an. Ist dann oft blöd und eigentlich zu spät, ne, um zu warten, dass es jetzt wirklich richtig knallt. Bestenfalls natürlich eigentlich in einer Situation, wo man gut aufgestellt ist, wo es den Leuten schon gut geht, dass man präventiv zur richtigen Zeit das macht, das nur noch als kleiner Nachschub.
Ja, das ist genau die Richtung, in die ich auch gehen wollte, weil ich genau das nochmal nachfragen wollte, ob das auch deine Erfahrung ist. Und jetzt hast du es im Prinzip gerade schon gesagt, dass es deine Erfahrung ist. Ich habe am Samstag eine Veranstaltung moderiert, da ging es im weitesten Sinne auch um mentale Gesundheit, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Und da gab es eine ehemalige ärztliche Direktorin, die eigentlich Onkologin ist. Und die hat aber eine Geschichte erzählt von einer Mädchenwohngruppe, wo ein junges Mädchen suizidal war. Und die Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Freiburg konnte die nicht aufnehmen, weil die keine Kapazität hatte und hat quasi dieses höchstgradig gefährdete junge Mädchen wieder nach Hause gelassen. Und die hat genau den gleichen Punkt dann gesagt und hat gesagt, das ist eigentlich eine ganz große Katastrophe, weil im Prinzip muss diesem jungen Mädel jetzt erst wirklich was richtig Dramatisches passieren, bevor überhaupt irgendwie angeknüpft werden kann. Ich glaube, das ist ein Problem, das auch Nilo nicht lösen kann und das auch Kanzleien nicht lösen können, weil das ist wieder ein systemimmanentes Problem, glaube ich. Aber das finde ich, hat nochmal so richtig verdeutlicht und das hast du auch in diesem Raum gemerkt, dass du dann schon merkst, wie ernst einfach manche Themen sind. Und leider ist es eben dann so, dass halt erst was passieren muss, bevor man handelt. Weil im besten Fall, du hast das vorhin auch schon angesprochen, im besten Fall arbeiten wir präventiv und lassen es gar nicht so weit kommen, weil wir möglichst früher schon Stellschrauben erkennen. Die hat dann interessanterweise das nur so als random Fact noch nebenbei gesagt, dieses Mädel wartet jetzt ungefähr 12 Monate auf einen Therapieplatz. 12 Monate, wow. Das ist ein Jahr. Also das kannst du im Prinzip dann auch, ne, sein lassen kann man es nicht, aber das ist natürlich, wenn du...
Das kann man natürlich keinem erzählen eigentlich.
Ja. Nee, genau, wenn du am Boden bist und so weiter, dann sind 12 Monate keine Aussicht, die sich irgendwie...
Genau darum geht es eigentlich auch, ne, dass wenn man in dieser Situation ist, wenn man eine Herausforderung hat, dann... Oder in der Krise ist Herausforderung, klingt ein bisschen mild, ne? Sag mal, ist in dieser Krise und dann ist das ja in Deutschland oft so, dass du dann, keine Ahnung, du würdest schon wahrscheinlich mal einen finden, wenn du 30, 40, 50 Therapeuten, Therapeutinnen abtelefonierst, aber wer macht das, ne? Und wenn du vor allem in dieser Situation bist, hast du ja auch nicht die Kraft und die Kapazität, das zu machen, ne? Und deswegen, das ist schon auch der Kern von Nilo zu sagen, wir wollen, dass die Leute dann innerhalb von 24 Stunden mit einem Klick mit der perfekten Psychologin, perfekten Therapeutin, die genau zu dir passt, sprechen können. Ein kleiner Punkt noch als Ergänzung. Wenn man mal hier aus den Großstädten, ne, aus Berlin, aus München und so weiter weggeht, was natürlich eine Herausforderung noch für das Thema ist, es hat schon noch oft natürlich so ein Label von Achtsamkeit, Meditation, ja, so ein bisschen was Softes und so weiter und so fort. Und oft ist dann erst, wenn die Leute das wirklich erlebbar haben, weil mal im engen Freundesbekannten jemand, der auch in der Geschäftsführung sitzt oder sie selber, sagen wir mal, einen Burnout hatten, Depression und plötzlich kriegen die das wirklich hautnah mit, wie heftig das ist und auch wie heftig das für alle bekannt ist, dann plötzlich, oh ja, jetzt ist es doch wichtig. Aber das ist, bevor das nicht mal passiert ist, dass Menschen das erlebbar hatten oder gespürt haben, ist oft, ist unsere Erfahrung, die Awareness dafür noch nicht so stark, insbesondere in den, sagen wir mal, ein bisschen ja ländlicheren Gegenden, wo jetzt einfach noch nicht so viel über das Thema diskutiert wird. Ne? In Berlin ist das ja
ja, klar. Eine
ganz andere Situation.
Ja. Ja, so wie du sagst, in den großen Städten. Also eins schicke ich meiner Frage vorweg, so auf eigener Erfahrung. Wünsche ich es wirklich niemandem, diese Erfahrung auch als Angehöriger machen zu müssen, weil ich wirklich sagen kann, es ist auch für direkt Angehörige fast nicht auszuhalten, wenn jemand aufgrund einer Depression es nicht schafft, aus dem Bett zu kommen. Und das ist für, ich glaube, es ist genau wie du gesagt hast, wir können das nicht nachvollziehen, selbst wenn wir irgendwie nebendran sitzen und so weiter. Und das schicke ich meiner Frage vorweg. Und jetzt kommt die Frage, findest du, jeder sollte diese Erfahrung mal im Umfeld machen? Oder glaubst du, jeder muss diese Erfahrung mal machen, damit das Thema richtig Auftrieb bekommt?
Na, bestenfalls, und das ist natürlich auch ein Großteil der Arbeit, die wir machen, helfen und noch viele andere Unternehmen und Menschen, die Erfahrung damit haben oder die selber mal eine Depression haben, sprechen einfach offen darüber. Und durch diesen offenen Diskurs schafft man natürlich dann hoffentlich eine Awareness innerhalb der Gesellschaft, was dazu führt, dass mehr und mehr Menschen auch ein Verständnis dafür haben. Und ich glaube, was du sagst, natürlich, wenn man es erlebbar hat, ist dann glaube ich, braucht man keine Argumente mehr. Die Leute wissen das sofort und hier, so. Aber natürlich einfach nur als Kommentar dazu noch, wenn du dir die Statistiken anguckst, hast du ja je nach Statistik irgendwie um die 20% der Menschen, die eigentlich aktuell immer durch eine sagen wir mal, mentale Krise gehen. Dadurch ist es natürlich schon sehr wahrscheinlich, dass jeder eigentlich mal solche Menschen im sagen wir mal, Umfeld hat oder selber auch in so einer Krise ist. Das als Punkt vorneweg, aber unabhängig davon hoffe ich natürlich, dass durch die Arbeit, die wir machen, die viele andere Unternehmen machen, die auch viele prominente Menschen machen, die offen darüber reden, über ihre Depression, sei es irgendwie Michael Phelps zum Beispiel, der immer offen über seine Depression auch im Sport und so weiter geredet hat, das hilft natürlich dann auch, das Thema publik zu machen, insbesondere auch so Leistungssportler ist natürlich sehr wichtig, ne? Weil das zeigt einfach, guck mal, du kannst irgendwie der beste Schwimmer der Welt sein und gleichzeitig eine Depression haben. Ne? Das heißt nicht, du bist irgendwie schwach und das heißt nicht, du kannst nicht mehr Leistung bringen. Und das bringt dem Ganzen natürlich dann eine ganz andere Dimension, die wichtig ist, auch in solchen Umfeldern, die du ja auch ansprichst. Ne? Also dieses sehr Hochleistungsumfeld, Großkanzleien, Unternehmensberatungen und so weiter. Ne? Da ist ja auch zu sagen, da gibt's das Thema nicht, ist natürlich völliger Quatsch. Ne? Aber ich glaube, da ist einfach wichtig auch zu sagen, das ist nicht eine Form von Schwäche, sondern das ist ganz normal, dass Menschen da in solche Phasen reinkommen und das ist, da kann man auch wieder rauskommen und man kann sich die passende Unterstützung holen und ist wichtig, einfach drüber zu reden.
Ja. Ja, lass uns vielleicht da mal reingehen und mal über passende Unterstützung oder eine mögliche Form der passenden Unterstützung sprechen. Du hast vorhin schon gesagt, es geht für dich und für euch ganz viel darum, die richtige Umgebung zu schaffen. Und da stellen sich ja irgendwie ganz viele Folgefragen. Beispielsweise, wie erkenne ich überhaupt erstmal, vielleicht fangen wir mit der auch an, wie erkenne ich überhaupt erstmal, dass jemand seine Leistungs- oder Kapazitätsgrenze erreicht? Also wie kann ich beispielsweise, ich bin eine Führungskraft oder so, mittleres Management, sagen wir mal, wie kann ich das überhaupt erkennen? Habe ich überhaupt eine Chance, wenn jemand nicht offen spricht?
Ja. Ich glaube, erstmal zu deinem, also ja, viele, viele Gedanken dazu. Ich glaube, erstmal Umgebung schaffen. Ich glaube, bevor wir da konkret in die Themen reingehen, das finde ich immer einen spannenden und einen wichtiges Thema. Weil eigentlich willst du ja als Unternehmen oder als Führungskraft mit deinem Team so eine Beziehung haben, dass du solche Themen doch ansprechen kannst. Ne? Also und also das ist immer so ein ganz charmantes Stichwort, psychologische Sicherheit, wo wir auch Unternehmen helfen, wie kann man denn psychologische Sicherheit schaffen? Psychologische Sicherheit heißt eigentlich nur, dass du ein Umfeld hast, eine Situation hast, wo sich Mitarbeitende wohlfühlen, Dinge anzusprechen, ne? Sei es Kritik, sei es Fehler, sei es Schwächen, ohne Angst zu haben, das wird jetzt negativ ausgelegt. Ne? Und in dem Fall konkret ist es jetzt einfach, willst du ja, wenn jemand in deinem Team große Probleme hat, keine Ahnung, geht gerade durch eine Scheidung, super stressiges Projekt und alles gleichzeitig, dass die Person zu dir kommt, hey Flo, ne, ey, ich pack's gerade nicht, ne, das ist gerade komplett verrückt, das kann nicht so weitergehen. Dann willst du, dass die Person zu dir kommt und nicht erst, wenn sie im Burnout ist, sondern bestenfalls natürlich frühzeitig. Und dann könnt ihr sprechen, hey Flo, kein Thema, das und das Projekt werden wir depriorisieren, ich übernehme das für die nächsten 2 Wochen, kümmere dich darum, dann schauen wir wieder weiter. Ne? Also du willst natürlich solche Gespräche bestenfalls im Unternehmen frühzeitig haben können und das schaffst du nur, wenn du das Vertrauen hast, wenn du psychologische Sicherheit im Team hast. Ne? Das vorneweg zu deinem anderen Punkt. Auch für die Hörerschaft, das ist natürlich, sagen wir mal, in dem Bereich, wo Leistung oder Hochleistung auch oft gefordert wird, ist es natürlich auch normal, dass man mal Phasen hat, wo man auch, sagen wir mal, außerhalb der Comfortzone ist, man will ja wachsen, es ist stressig und das gehört auch dazu. Ne? Und Stress per se ist ja nichts Schlechtes. Das vorneweg. Aber ich glaube, was wichtig ist, wo man ein Gespür auch zu haben als Führungskraft, ist einfach, wenn sich Dinge verändern. Ne? Wenn plötzlich eine Person nicht mehr regelmäßig kommt, die Person ist irgendwie ruhiger, hat weniger Energie, Augenringe werden größer und so weiter und so fort. Das ist jetzt aus einer sagen wir mal, Führungskräfte-Perspektive. Aus der Perspektive des einzelnen Mitarbeitenden sind das natürlich die klassischen Themen. Also merke ich, dass ich nicht mehr so gut schlafen anfange. Ne? Merke ich, dass ich nicht mehr abschalten kann. Das ist natürlich das ganz große Thema. Denke ich konstant über die Arbeit, über das Projekt nach? Oder kann ich am Abend den Abend mit Freunden noch genießen? Kann ich das Wochenende genießen? Ne? Aber wenn ich in so eine Situation komme, dass ich konstant in Gedankenzyklen bin, nicht mehr abschalten kann, dann muss ich, glaube ich, irgendwie lernen, wie kann ich denn Grenzen setzen, wie kann ich da bessere Gewohnheiten finden, wie muss ich vielleicht mal meine Gewohnheiten ändern und so weiter und so fort. Ja.
Heißt aber auch, in dem Fall muss man auch, glaube ich, so nüchtern sein und sagen, ja, es ist halt auch nicht immer von außen erkennbar. Also ich kann natürlich auf so ein paar körperliche 100%. Merkmale oder Eigenschaftsmerkmale schauen und ich glaube, dass jede Führungskraft, die das macht, ist unfassbar wertvoll, aber genau, es braucht irgendwie natürlich schon auch die Offenheit, dass Menschen das zeigen wahrscheinlich, ne? Also wenn jemand das nicht zeigen möchte, würde das wahrscheinlich
super. Exakt. Insbesondere natürlich in so einem Remote-Setup, wie das heutzutage mehr passiert, wo du die Leute nicht mehr siehst, ne? Das ist natürlich ganz klar. Du hast vollkommen recht. Es braucht das Vertrauen und aber auch so ein bisschen den Raum. Ne? Also es geht ja jetzt nicht darum, dass du als Führungskraft irgendwie anfängst, jede Woche über die Gefühle mit deinem Team zu reden, da haben viele Leute natürlich keine Lust drauf und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern dass du aber in regelmäßigen Abständen einfach den Raum dafür schaffst, ne? Also einmal im Monat, dass ihr mal eine halbe Stunde spazieren geht und einmal so, hey, wie läuft's, was sind die Themen, was passiert privat? Also dass man natürlich den Raum und die Möglichkeit überhaupt gibt, solche Sachen anzusprechen. Ne? Wenn es immer nur in einem schnell getakteten Deadline-Business ist, ist es natürlich schwierig, dann auch solche Dinge überhaupt anzusprechen.
Das ist interessant, weil ich mich gerade gefragt habe, ob das als Routine wohl funktionieren würde. Ich habe hier vor kurzem mit Eckhard Jan gesprochen, da ging es um Fehleranalyse, also ganz anderes Thema eigentlich. Und er hat aber auch gesagt, naja, der Grundstein, damit du einem Fehler auf den Grund gehen kannst und den sogenannten Fehler 1 finden kannst, der wird immer Vertrauen sein. Also wir sprechen immer über Vertrauen. Jetzt spreche ich mit dir hier auch über Vertrauen. Und ich habe mich gerade gefragt, kann ich das so als Routine etablieren? Genauso wie du gesagt hast, einmal im Monat oder alle 2 Wochen gehe ich mit als Führungskraft mit all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine halbe Stunde spazieren, mit jedem Einzelnen. Und ganz interessant ist, glaube ich, dass das erstmal gar nichts bringt, weil wenn, das ist eine schöne Routine und vielleicht entwickelt sich über diese Routine auch natürlich genau dieses Vertrauen, aber du musst natürlich den Raum schon auch so öffnen, dass genau dieses Vertrauen entsteht, weil wenn ich finde, das ist irgendwie für mich so ein sehr typisch deutsches Phänomen, dass wenn wir fragen, wenn ich dich frage, wie geht's, dann ist die Frage für dich eigentlich schon total verbucht, als hä, das ist so eine Höflichkeitsfloskel und so weiter. Und wir antworten mit, ja, muss ja oder so. Also es ist aber gar nicht so, also ich finde, man kann da auch im Alltag mal drauf achten, wie oft beantwortet man die Frage, wie geht's, die jemand stellt, einfach nur so mit irgendeiner Floskel, anstatt mal wirklich kurz zu sagen, hey, ja, heute ist ein Scheißtag irgendwie, heute geht's nicht so gut, weil das tun wir wenig. Und jetzt kann man das natürlich im Allgemeinen sagen, ja, da brauchst du das Vertrauen nicht. Aber genau das will ich ja bestenfalls schaffen. Und dann, eine lange Ausführung mal wieder, dann habe ich doch im besten Fall genau mehr und mehr dieses Vertrauen, wo auch eine Routine plötzlich was bringt, oder?
Ja. Also so ein Vertrauen muss man sich natürlich meistens auch erarbeiten, also ja, als Führungskraft, das gebe ich dir vollkommen recht, einfach nur diesen Check-in machen, sondern es geht natürlich, also die Person muss natürlich auch spüren, dass das auch ein ehrliches Interesse ist, ne? Dass ich das Gefühl habe, hey, dem Flo ist es jetzt echt wichtig, wie es mir geht, und ich habe auch das Gefühl, der Flo, wenn ich dem jetzt was erzähle, der hilft mir auch dabei. Also der hilft mir dann, übernimmt vielleicht nochmal Themen, dass du als Führungskraft dann reinspringst, hey, pass auf, ich übernehme den Part und sitze halt abends noch ein bisschen länger, damit er sich um seine anderen Themen kümmern kann. Es ist ja dann oft auch ein Projektgeschäft jetzt hier im Speziellen bei deiner Hörerschaft, wo man natürlich das Projekt trotzdem abliefern muss, aber dann einfach gibt es natürlich Wege, wie man es kompensieren kann, reinspringen kann. Und ein wichtiger Teil natürlich dann auch einfach auch selber auf einer gewissen Art und Weise. Man muss natürlich jetzt nicht alles erzählen, aber es geht natürlich auch darum, dass man selber ein Ticken vulnerabel ist als Führungskraft. Wenn ich selber anfange, natürlich mal Themen, Herausforderungen zu teilen oder vielleicht auch mal offen zu erzählen, dass man auch mal eine schwere Phase, eine Krise hatte, gibt das natürlich deinem Team das Gefühl, hey, das ist irgendwie okay, das mal anzusprechen.
Total. Kannst du uns, Jonas, vielleicht mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie ihr das bei Nilo macht? Also wie hilfst du, wie helft ihr Unternehmen genau, bleiben wir einfach mal am Beispiel Vertrauen, genau sowas beispielsweise zu etablieren?
Genau, also wir gehen so auf verschiedenen Ebenen rein. Also viele der Ebenen, die wir gerade schon so ein bisschen besprochen haben, wir haben eigentlich, also im Kern von Nilo ist schon eine digitale Plattform, wo alle Mitarbeitenden quasi Zugang haben. Und wir sehen das so auf drei Ebenen eigentlich. Also dass wir sagen, dem einzelnen Mitarbeitenden, also wie kommt der immer in jede jegliche Krise, jegliche Herausforderung, kommt er auf die Plattform, bekommt die passende Unterstützung. Ich kann mit einer passenden Psychologin sprechen, haben da tausende von Gruppenformaten, digitale Inhalte und so weiter und so fort. Das zweite Punkt ist Thema Führungskräfte. Und das dritte Punkt ist eher, wie helfen wir der HR-Abteilung auch das Thema zu entstigmatisieren, zu kommunizieren, eine Kultur zu schaffen, die das Thema fördert und so weiter und so fort. Und bei dem Thema Vertrauen würde ich mal sagen, sind das jetzt so eher die Stufe 2 und 3. Also Stufe 3, wir helfen dem Unternehmen, das Thema zu platzieren und zu kommunizieren. Da haben wir natürlich sehr, sehr viel Erfahrung. Wie stelle ich das Thema dar? Helfen dann mit Veranstaltungen, Workshops, Kickoffs und so weiter, das Thema zu kommunizieren. Also dass einfach auch im Unternehmen nach und nach einfach eine Awareness für das Thema. Oft ist es ja, wenn man anfängt, drüber zu reden, man hört Führungskräfte, die darüber reden, normalisiert das natürlich. Normalisierung ist das Gegenteil von Stigma. Also sobald Leute natürlich anfangen, drüber zu reden, wird das normal. Und in Stufe 2 ist so dieses Thema Führungskräfte, da haben wir super viele, sagen wir mal, Live-Veranstaltungen oder du kannst auch 1-zu-1-Sitzungen mit Psychologen, mit Therapeuten und so weiter buchen, wo du dann an solchen Themen arbeiten kannst. Wie schaffe ich denn Vertrauen in meinem Team? Also wie führe ich denn so Gespräche, die Vertrauen schaffen? Was sind denn vielleicht konkrete Maßnahmen und so weiter? Und da haben dann auch mit Peer-Groups hilft dir das natürlich auch oft. Du kannst dann zum Beispiel auch eine Gruppenveranstaltung teilnehmen, die heißt schaffe psychologische Sicherheit in deinem Team, und dann hast du da andere Führungskräfte von anderen Unternehmen und mit denen kannst du natürlich auch diskutieren, was sind denn Beispiele, wie ihr das gemacht habt, wie und so weiter. Natürlich geführt immer von einer Psychologin, die das leitet. Spannend. Aber da helfen wir dir dann als Unternehmen ganz konkret, diese Sachen zu etablieren.
Ja. Ja, ist aber wahnsinnig interessant. Das heißt, das greift ja total diesen Präventionsaspekt auf, gerade die Punkte 2 und 3, also mit HR und mit Führungskräften zu arbeiten. Und der erste Punkt, vielleicht möchte ich da nochmal ganz kurz mit dir drauf gucken. Du hast es vorhin schon mal angerissen. Der ist ja wahnsinnig interessant, weil das ist ja dann die Akutsituation. Und da hast du vorhin gesagt, wenn ich das jetzt richtig hier notiert habe, dass es die Möglichkeit gibt, über Nilo binnen 24 Stunden mit einer Therapeutin, Therapeut, Psychologin, Psychologen zu sprechen. Wie ist das möglich, wenn wir, ich rufe es nochmal in Erinnerung, teilweise über Wartezeiten von, na, wenn es ein halbes Jahr ist, ist es sensationell gut gelaufen, aber es ist ja häufig viel mehr.
Also total. Genau, ein Teil unserer Plattform ist quasi, dass du 1-zu-1-Sitzungen mit Psychologen, Psychologinnen buchen kannst. Ne? Und ein großer Teil davon sind auch Psychotherapeuten. Und wir haben da aktuell knapp 500 Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Und Idee ist natürlich, also Grundgedanke ist, dass jede Person auf Basis von, was ist denn meine Muttersprache, was ist meine Präferenz, was habe ich für eine Herausforderung, dass ich die perfekte Psychologin auf der anderen Seite hat, die zu mir passt. Also wir haben 50 verschiedene Sprachen, Experten, Expertin für jedes Thema. Wie können wir das machen? Also du hast ja diesen, in Deutschland, in vielen europäischen Ländern ist das ein ähnliches Konzept, wo du einfach den Markt hast, die mit Krankenkassen zusammenarbeiten, also die Psychologen, Psychologin, die haben einen Kassensitz, arbeiten mit Krankenkassen, die sind alle komplett ausgebucht. Da kriegst du keinen Termin, hast super lange Wartezeiten. Dann hast du aber einen Pool, der genauso groß ist ungefähr in Deutschland, von Leuten, die die gleiche Ausbildung haben, aber zum Beispiel eine private Praxis haben oder neben ihrem Beruf teilweise noch als psychologische Beraterin arbeiten und so weiter und so fort. Und mit diesem Pool arbeiten wir zusammen. Die finden das natürlich auch cool. Einmal mit uns haben sie so eine Art Community auch, ne? Also da gibt es viel Austausch, da gibt es Intravision und so weiter mit anderen Psychologinnen. Plus, wir geben denen natürlich enorme Flexibilität und buchen Sitzungen, Kontakte einfach in den ihr Kalender rein. Ne? Also wenn du jetzt Psychologe bei uns bist, kannst du sagen, in den nächsten 2 Wochen, hey, das sind die Termine, wo ich Zeit habe. Mhm. Und dann buchen wir dir da flexibel die Stunden rein.
Ja, okay, ist ein wirklich ganz interessanter Ansatz. Kassensitze machen wir auch nicht auf das Fass, aber greift ja genau, also trifft ja den Kern dieses Problems. Was würdest du sagen, ist der größere Teil eurer Arbeit? Ist es eher der Präventionsbereich und damit eigentlich wäre ja ein total schönes Zeichen oder ist es tatsächlich, dass ihr sagt, nee, das Akute, das ist schon was am meisten oder am häufigsten genutzt wird?
Ja, ich glaube, wir müssen einmal kurz abgrenzen, wie wir darüber nachdenken, also mit, sagen wir mal, in Sachen Präventionsteil und der akute Teil. Der akute Teil, das sind, also wenn du zu uns auf die Plattform kommst und zum Beispiel eine 1-zu-1-Sitzung machst oder andere Inhalte, messen wir mit evidenzbasierten Fragebögen und so weiter, wie es dir geht. Das heißt, wir können ganz gut einordnen, bist du, sagen wir mal, im roten Bereich, wenn wir jetzt mentale Gesundheit als Spektrum sehen, so im roten Bereich oder im gelben oder im grünen. Und der rote Bereich, das sind dann Leute, die auf dem Gesundheitsmarkt wirklich auch eine Diagnose bekommen würden und Depression, Angstzustände und so weiter. Auch da quasi eine Diagnose zum Therapeuten gehen könnten. Und das sind bei uns auf der Plattform circa 15% nur tatsächlich. Ne? Okay, also das ist, glaube ich, mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also 1,5. Der große Teil, 85%, das ist der, wir nennen es intern präventive Bereich. Wichtig aber zu sagen, die Leute kommen schon meistens mit einem Thema. Ne? Also das ist, hey, ich bin überlastet bei der Arbeit, ich habe einen Konflikt mit einem Kollegen, hey, ich gehe gerade durch vielleicht eine Scheidung. Das sind, also das sagen wir einfach, ist präventiv, weil es quasi noch nicht Leute, die diagnostiziert sind und nicht die Symptome haben, nicht diagnostizierbar sind quasi. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass da noch kein Thema da ist. Ne? Aber es ist quasi frühzeitig helfen wir, bevor es in den roten Bereich reinkommt. Ja.
Genau, und das ist doch genau das Beste. Aber das kann ich ja nur machen, wenn wir, nehmen wir nochmal Vertrauen als Thema, wenn ich tatsächlich ein Vertrauensklima habe. Und im besten Fall brauche ich eure Plattform gar nicht, sondern gehe halt zu meinem Vorgesetzten und sage, das ist so. Aber jetzt nehmen wir den Fall, wo das...
Beides natürlich, ne? Also du hast natürlich bestenfalls deinen Vorgesetzten, der dir hilft, aber der kann dir natürlich oft, das ist ja auch kein Psychologe, kein Therapeut, der kann dir natürlich oft nicht in die Tiefe gehen und dir helfen. Da brauchst du dann schon, einen Profi.
Ja, es ist exakt so. Und ich möchte gar nicht ausschließen, dass es hervorragende Vorgesetzte gibt, die das einfach zwischenmenschlich total gut lösen können und so weiter. Und vielleicht durch Zufall auch noch die richtige Methode in der Hinterhand haben so und dann ist das gelöst. Gibt es bestimmt. Aber es ist eben, glaube ich, genau diese Kombination. Und das finde ich auch wirklich nochmal eine gute Zahl, die du da reingeworfen hast, dass wir jetzt nur in Anführungszeichen über 15% sprechen, wo wir über pathologische Symptomatiken sprechen. Ja, die anderen 85% ist ja genial, dass die sich frühzeitig melden und frühzeitig auch Hilfe bekommen können. Also das muss ja eigentlich das Ziel sein. Das muss ja eigentlich das
ist unser Ziel und auch das, wo wir am meisten stolz drauf sind. Ne? Du hast auch, wir messen auch so eine Zahl, 60% der Leute, die auch Unterstützung bei uns bekommen, die hatten noch nie vorher andere psychologische Unterstützung. Ne? Und das heißt quasi, dass die ursprüngliche Vision von Nilo oder Mission war immer, das Thema zugänglich zu machen. Ne? Wie machen wir mentale Unterstützung leicht zugänglich für alle? Das war eine so dieser Slogan, womit wir gestartet sind. Und dann sowas natürlich dann zu sehen, hey, der Großteil hatte vorher noch nie Zugang, plus der Großteil ist präventiv, ist natürlich super charmant und genau unsere Mission.
Ja, ja, und ihr erhebt auch, oder ich weiß nicht, ob ihr sie erhebt, aber auf der Website von Nilo bin ich über einen Punkt gestolpert, den ich auch wirklich interessant finde. Das ist nämlich, dass ihr sagt, 50% der Unternehmen, die mit euch arbeiten, merken nach der Zusammenarbeit eine Produktivitätssteigerung. Das ist ja das Beste, was passieren kann, weil plötzlich ist es ein Win-Win für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil sie Hilfe bekommen oder selbst wenn sie es nur wie ein Tagebuch nutzen und einfach mal was adressieren, so, dann haben die aber schon mal gewonnen. Wenn jetzt das Unternehmen, die Kanzlei, auch noch profitiert davon, weil die Leute wieder besser, produktiver, wie auch immer, effizienter arbeiten können, dann hat die ja plötzlich auch den Win. Wie messt ihr diese Zahl, weißt du? Oder ja, wie ja. Messt ihr das wohl wahrscheinlich?
Wie messt ihr das? Ja, also wir, was wir erheben auf der Plattform ist einfach, wenn du jetzt zu uns kommst, haben wir, sag mal, so evidenzbasierte Fragen, die dich danach einordnen können, wie es dir geht. Und das machen wir meistens pre-post, wenn du zu uns kommst. Also du kommst jetzt zu uns, dann haben wir den Status, wie geht's dem Flo? Dann sprichst du vielleicht 4-5 Mal mit einer passenden Psychologin und dann messen wir wieder post, hey, wie geht's dir jetzt? Und natürlich, wenn wir eine groß genug Test- und Kontrollgruppe haben, können wir natürlich ganz gut sehen, wie haben wir die Leute bewegt, auch versus die Leute, die natürlich nichts auf der Plattform gemacht haben. Mhm. Und klassischerweise, also das ist das eine, das sind auch dann Fragen drin, auch evidenzbasierte Fragen, der Sheehan-Score zum Beispiel, innerhalb der letzten 5 Tage, wie viele Tage warst du wegen deiner mentalen Gesundheit unproduktiv? Ne? Innerhalb der letzten 5 Tage, wie viele Tage, Entschuldigung, warst du nicht bei der Arbeit wegen der mentalen Gesundheit? Ne? Es sind nur die letzten 5 Tage, dass ich das noch gut einschätzen kann. Und wenn du das natürlich eine groß genug Anzahl der Leute fragst, hat man da schon sehr, sehr gute Daten. Also das ist der Hauptpunkt. Darüber hinaus machen wir immer mehr natürlich mit Unternehmen auch Case Studies, die uns dann die Daten geben. Das ist aber ja meistens so ein bisschen unternehmensspezifisch auch, welche Daten sind die bereit, auch mit uns zu teilen und weiter und so fort.
Wenn ich jetzt sage, ja, okay, irgendwie interessiert mich das und ich möchte meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwas anbieten, aber ich selber habe eben vielleicht nicht den Zugang. Wie komme ich mit Nilo in Kontakt? Wie hoch ist die Hürde? Kannst du dazu vielleicht nochmal kurz was sagen?
Ja, super leicht. Ne? Ihr könnt euch jederzeit einfach bei uns melden, entweder über die Website, einfach nilohealth.com oder mir auch gern persönlich schreiben, genau, jonas.keil@nilohealth.com. Und wir arbeiten wirklich eigentlich mit allen Unternehmen. Ne? Wir arbeiten mit Puma, Teile von Bosch, Billfinger, große Konzerne, aber auch irgendwie hippe Firmen wie N26 oder irgendwie Oatly oder und so weiter und so fort. Aber natürlich auch viele Unternehmensberatungen, Kanzleien, wo einfach das Stressthema groß ist. Ne? Was ich damit sagen will, warum ich das gerade so breit aufgelistet habe, dass egal in welcher Situation man ist, ob das eine Kultur ist, wo das Thema total offen und die Leute das sofort annehmen würden, oder aber eine Kultur ist, die, sagen wir mal, ein bisschen traditioneller ist, wo man natürlich mehr Arbeit leisten muss. Das kann alles gut funktionieren. Wir haben viel Erfahrung mit allem. Man muss natürlich anders an die Sache rangehen. Bei, sagen wir mal, den hippen, coolen Startups in Berlin geht das super einfach, ne? Da wirft man das Thema einfach hin und zack, 40% der Leute sind da aktiv und sprechen mit Psychologen und Therapeuten. Wenn wir aber in einem Konstrukt sind, das eher, sagen wir mal, Blue Collar, mehr Produktion ist, da muss natürlich viel mehr in diesen, vorhin auch diese Stufen gesagt, diese dritte Stufe, ne? Viel mehr Kommunikation, Awareness innerhalb der Organisation und so weiter. Da ist das Thema viel größer, weil du musst erst mal den Leuten erzählen, was ist denn mentale Gesundheit, warum ist denn das wichtig und hier und da. Der große Teil der Unternehmen ist natürlich irgendwo dazwischen. Mhm. Und das heißt, ja, da überhaupt keine Scheue. Wir können das Thema meistens relativ schnell starten, wenn ein Unternehmen sagt, hey, let's go, fangen wir meistens ein, zwei Wochen später an. Und ja.
Ich finde, das möchte ich gerne an der Stelle nochmal unterstreichen. Also ich glaube, es ist jetzt hier in den vergangenen Wochen, Monaten auch immer wieder deutlich geworden, dass es ein Thema ist, das mir persönlich auch einfach wahnsinnig wichtig ist, weil ich das aus verschiedensten Kontexten kenne, wo es enden kann, wenn man sich nicht darum kümmert und was das auch für Unternehmen bedeuten kann. Und jetzt sprechen wir in der Steuerbranche ja durchaus auch darüber, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Das heißt, es ist nicht der Nächste oder die Nächste, die schon draußen an der Straße steht, wenn mir jemand gerade mal 5 Monate ausfällt und ich hole einfach den Nächsten oder die Nächste rein. Das heißt, ich habe einfach über eine Adressierung dieses Themas einen wahnsinnigen Hebel dafür zu sorgen, dass es meinen Leuten gut geht und die auch weiter für mich arbeiten. Ich finde, das hast du gerade nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, dass wir sprechen hier nicht über ein nice to have und ich stelle jetzt jedem Morgen oder lege jetzt jedem Morgen einen Duplo auf den Schreibtisch, überhaupt nicht, sondern wir sprechen wirklich über ein Thema, das massive Auswirkungen auf Produktivität haben kann und hat auch. Deswegen finde ich das so schön, dass du auch sagst, ja, und wir können da auch schnell starten, wir können da niedrigschwellig starten. Es muss gar nicht wahnsinnig riesig aufgehangen sein, sondern es gibt auch einfache Möglichkeiten, da reinzugehen.
Exakt, hast du gut zusammengefasst und ja, ich glaube, was man auch immer sich verdeutlichen sollte, ist einfach, wenn man selber mal überlegt, auch die letzten 5, 10 Jahre immer, wenn man selber Phasen hatte, in denen man durch eine Krise, durch eine schwierige Zeit gegangen ist, ne, welchen enormen Einfluss das auf seine Produktivität, auf seine ja. Leistungsfähigkeit hat. Ne, wenn man das einfach mal wieder vor Augen hat, und ich habe mehrere Phasen in den letzten Jahren, die mir sofort in den Kopf kommen und wo einfach klar ist, wieder so, oh, okay. Das geht natürlich den meisten Menschen so, dass man einfach diese Phasen hat, wo man in schwierigen Situationen ist und wenn man dann einfach natürlich schnell wieder in eine Phase reinkommt, wo man leistungsfähig ist, hat das natürlich enormen Impact für das Unternehmen.
Ja, und da kann ich vielleicht auch nochmal ganz kurz anknüpfen dazu, denn also ich bin auch 100%ig überzeugt, dass jeder diese Phasen kennt und jeder hat mal diesen Mittwochmorgen, an dem man keinen Bock hat, aufzustehen und nach Berlin zu fahren, zu diesem Meeting, zu diesem Kongress, wird es immer geben und so weiter. Und das ist natürlich auch nicht in allen Fällen sofort irgendeine psychische Krankheit und so. Aber wenn sich das natürlich mehrt, dann brauche ich nicht wiederholen, hast du vorher alles gesagt, dann ist es einfach relevant und ich mache da häufig den Vergleich so mit dem Tagebuchschreiben. Also wenn du Dinge mal aufschreibst oder mal aussprichst und das ist ja genau der Case, den ihr auch anbietet, also einfach auch mal mit jemandem sprechen zu können, das hilft in ganz vielen Fällen schon so unglaublich viel und das nimmt schon so unglaublich viel Druck vom Kessel, dass man damit auch einfach gar nichts falsch machen kann. Also es kann einfach nicht nach hinten losgehen. Irgendwie finde ich so, ist so, ja. Du kannst fahrlos starten
damit. Es ist so interessant natürlich auch, wie schnell man oft, wo Leute auch, sagen wir mal, in enormen Krisen sind, denken, oh mein Gott, und es geht nicht mehr weiter. Und wie schnell du dann oft innerhalb von, sagen wir mal, mit 3, 4, 5 Sitzungen mit einer guten Therapeutin, guten Psychologin, sehen wir oft enorme Verbesserungen. Ne? Und ja. Das ist das sehr, sehr Spannende dabei. Oft, weil es ist ja oft, es sitzt im Kopf, meinen Gedanken, ich habe niemanden, mit dem ich richtig drüber rede und genau wie du sagst, es geht dann oft einfach darum, dass man auch mal drüber redet, dass man das mal ausspricht, merkt, ui, ist ja gar nicht so schlimm und vielleicht komme ich doch irgendwie damit klar und ja.
Ja, also wir können hier, glaube ich, noch 6 Stunden weitersprechen, weil ich jetzt da auch wieder Anknüpfungspunkte hätte, weil ich das total bestätige. Es ist, in wenigen Stunden kannst du so unglaublich viel bewirken, das stellt man sich gar nicht vor. Aber ich glaube, es ist auch total deutlich geworden, Jonas. Und deswegen bin ich dir wahnsinnig dankbar, dass wir da heute drüber gesprochen haben, dass du heute auch nochmal einen weiteren Ansatz geliefert hast uns oder mitgebracht hast, wie man das Thema angehen kann. Ich habe es gerade vorhin schon so dir zwischenrein grätschend gerufen. Ich verlinke natürlich die Website und auch dein LinkedIn-Profil und deine E-Mail super gerne auch nochmal in den Shownotes. Und darf mich nochmal ganz recht herzlich bedanken fürs Gespräch und für deine Bereitschaft, hier dabei zu sein bei Verhört.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und schönen Tag.
Das war Verhört Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.